Ja.
Ja, und sobald man Ironie muss deklarieren, finde ich, eben, ist es eigentlich schon gelaufen.
Ja, der Tagi macht es so, dass sie Glosse schreiben darüber, wenn sie irgendwie so das Gefühl haben, dass es ist so ein bisschen mit Augen zu sehen.
Ja, Ironie funktioniert schon, wenn es deklariert ist, live. Also wenn du irgendwo hingehst an Comedy-Abend oder so.
Ja gut, aber Entschuldigung.
Wenn dann weisst du das. Ja, nein, aber dann weisst du es. Aber dann hast du einen Kontext.
Muss ich an unserem Podcast, an unserem Live-Podcast, muss ich dann einen Disclaimer machen?
Ich mache übrigens, ab und zu einen Witz, aber ich sage es
nicht vorher, gell? Übrigens, Kaffee hat, ich glaube, schon auf den Aufnahmeknopf.
Aber erst
gerade jetzt. Aber man merkt es, du bist gerade so ein bisschen parater.
Ah, merkt, sieht man mir so an?
Ein bisschen also, habe ich es langsam, glaube
ich. Ja, unbedingt. Ja.
Also, herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von dieser Sonderserie vom Podcast. Und zwar haben wir heute den Nicola Forster zu Besuch. Wir sind das erste Mal das dritte da. Der Nicola Forster ist von der GLP, Kandidat für die Nationalratswahlen oder bei der Nationalratswahl im Oktober. Mein Name ist Simon Jakob, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch und da sitzt auch noch der Kaffee Freitag, wo sonst auch mit mir im Podcast schwätzt.
Über mich musst du jetzt auch etwas sagen.
Du bist Coach und Podcasterin und Buchautorin, sehr gut. Und wir sind da bei dir an deinem Mikrofon. Noch kurz zum Format, wir laden verschiedene, also von jeder Partei laden wir eine Person ein, und zwar nicht irgendeine, sondern die, die jeweils gerade hinter der aktuell Gewählten auf der Liste steht. Also die Person, die die Möglichkeit hätte, allenfalls einen Sitz zu erobern oder vielleicht mega enttäuscht wird sie nach der Wahl. Und eben der Auftakt macht der Nicola Forster. Er hat schon mehrmals versucht, irgendwo in ein Amt gewählt zu werden, politisch.
Was für
ein schöner Einstieg. Genau. Bisher hat es noch nie geklappt.
Neben tatsächlich vor 4 Jahren schwelle in Nationalrat. Es hat mega knapp nicht geklappt. Letztes Jahr hast du in den Kantonsrat wählen, auch nicht geklappt. Und jetzt willst du nochmal in den Nationalrat.
Oh Gott, ist das,
Entschuldigung, ist ein harter Start. Aber
brutal,
ist das
nicht ich gehe gerade wieder heim.
Ich bin ein böse Sidekick gewesen. Aber ich sehe gerade, fängt man sich von Anfang an trösten.
Ja, ich bin da in eine Coaching-Session gekommen eigentlich und jetzt heben sie mir da so ein Mikrofon vor das Maul.
Ja, ja, sag nicht.
Mhm. Nein, aber ernsthaft, also wenn jetzt die Chancen, dass du gewählt wirst jetzt, stehen nicht mega gut. Also GLP-Höhenflug ist so ein bisschen gestoppt. Mir ist Potenzial wahrscheinlich im Moment gerade ein bisschen ausgereizt. Umfragen zeigen nicht mega Sitzgewinn für euch voraus. Du bist eben auf dem ersten Platz hinten dran. Die bisherigen werden oft nicht abgewählt. Wieso probierst du jetzt nochmal mit eher geringen Erfolgsaussichten?
Wieso bringst du dich nicht einfach um, hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Wieso hast du nicht einfach erkannt, dass dich niemand dort wählen? Ja. Nein, also ich glaube, das letzte Mal habe ich von Platz 10 aus kandidiert und bin auf Platz 7 vorgekommen und fast gewählt worden. Und das war eigentlich wie ein Test für mich, ob es klappen kann oder nicht. Und das hat super gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich bin dort mega happy gewesen mit dem Resultat. Also gar nicht erwartet, dass ich so weit vorne komme. Und bei den Kantonsratswahlen ist eine gewisse Isabel Garcia, den Namen hat man auch schon gehört, vor mir gewesen.
aber nicht nur genau. Sie, sondern man steht auch von einem eher weniger Bekannten, von Thomas Huch, der ist bei Zürich.ch Verkehrskolumn, Mobilitätskolumnist. Ihn kennt man eher nicht, du bist recht bekannt und er hat dich dort überholt.
Ja, also das ist ja, also ich meine, Thomas Fug ist super, nicht nur, weil er bei Zürich schreibt, sondern auch sonst.
Aber schnell von dir.
Ja.
Genau, ja.
Und, also ich meine, mega cool sein Resultat dort. Und für mich ist, also ich meine, ich habe einen Think Tank für Außenpolitik aufgebaut. Ich bin mit der SGG, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, auf nationaler Ebene tätig mit dem Rütli und so weiter. Also für mich ist wie, glaube ich, meine Bekanntheit vor allem auf nationaler Ebene, auch auf kantonaler Ebene, aber so auf städtischer oder auf Kreisebene, oder wo man am Schluss gewählt wird für den Kantonsrat, sicher ein bisschen weniger gross. Also ich bin auch viel umgezogen in den letzten paar Jahren und darum ein bisschen weniger verankert jetzt in einem Kreis. Also ich hätte müssen im Kreis 3 und 9 gewählt werden. Ja, ich war in den letzten paar Jahren immer wieder auch im Ausland und so weiter. Also von dem her ist es wie, sind glaube ich, Nationalratswahlen eher der Ort, was ein bisschen logischer ist, dass ich ja, bessere Chancen habe.
Und
sorry.
Machst du dir keine Sorgen, wenn du jetzt nochmal das dritte Mal in Serie, falls du nicht gewählt wirst? Sorry, nachher lasse ich das Thema sein. Aber,
alles gut.
Aber nur so irgendwie mit dem, was für ein Image allenfalls haften bleibt. Jetzt hat es 3-mal versucht, es hat 3-mal nicht geklappt. Würdest du es dann nochmal probieren?
Also ich meine, wenn du schaust, wie wie Politikerinnen und Politiker ihre Karriere machen in der Schweizer Politik, dann ist es meistens so, dass man ein paar Mal muss probieren. Also es ist jetzt nicht, es gibt sehr wenige, die einfach quasi reinkommen, den Laden rocken und dann Bundesrat werden. Also klar, das ist nicht der normale Weg.
Also du bist recht bekannt, du bist recht in den Medien, wirst zwar sehr oft auch irgendwie ein bisschen komisch angegangen, wie ich finde, von gewissen Journeys. Also du bist nicht ein No-Name, der es mehrmals probiert und plötzlich ist er ein Bekannten, wird gewählt, sondern du bist schon recht bekannt.
Yeah.
Und schlingert immer so knapp an der, zwischen dem Gewähltsein und nicht Gewähltsein.
Also ich mache mir da nicht so viele Gedanken dazu. Ich finde, wie es lohnt sich anzutreten. Ich bin jetzt auf einem guten Platz. Ich probiere es. Im optimalen Fall macht GLP einen zusätzlichen Sitz. Und dann würde ich mich natürlich mega freuen. Aber ja, mein Leben ist auch nicht so, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, irgendwann Nationalrat zu werden. Oder ich mache so viele verschiedene Sachen. Ich habe ja nie Freude an verschiedenen Themen und so.
Vielleicht also, ein bisschen viel. Verschiedene Sachen. Ja. Bevor ich so denke, ich mit meinem ADHS laufe so Gefahr, dass ich mich verzettle. Und dann habe ich so geschwind dein... was du jetzt gerade alles machst, angeschaut, dann sagst du, ich bin ja eigentlich völlig zentriert. Es hat mich total relativiert, wenn ich deinen Werdegang vorhin schön angeschaut habe, wo du jetzt gerade im Moment überall einen Vorstand und einen Platz und einen Sitz und eine Funktion hast.
Ich schöpfe mega Energie aus dem. Das kennst du sicher auch, Kaffee, dass wenn du super viele verschiedene Sachen machst, ich lieb's, dann eben ich auch. Ja. Also das gibt mir sehr viel, dass wir so am einen Ort lernst, spannende Leute kennen, wo du dann am anderen Ort kannst einladen, wo du dann am dritten Ort ein Projekt zusammen kannst machen.
Oder also so Synergien, die sich so interdisziplinär dann ergeben.
Ja. Und, weißt du, für mich ist mein Leben ist nicht geplant. Also ich habe nicht so den Masterplan, wo ich wie einfach gesagt habe, ich studiere Jus, um nachher Anwalt werden, um nachher Politiker werden, um nachher X. Und ich habe vor kurzem eine Maturrede in Uster können halten, mega schön gewesen, vor ganz vielen jungen Menschen. Und ich habe dort so über Uster ist eben, viele wissen das nicht, Uster ist die Kreiselstadt. Uster hat nur ein Lichtsignal und 18 Kreisel. wissen viele nicht. Finde ich recht faszinierend.
Und wieso haben sie noch ein, was ist das für ein, ist das so wie das Nagelhaus in China, das eine, der Rotlicht,
was nein, das Rotlicht ist der Bahnübergang.
Ah, okay.
Okay. Dort macht es noch Sinn, dass man nicht so ein Zeug auch in Kreisel rein nimmt. genau. Und dann habe ich wie so die Metapher vom Kreisel ins Zentrum von meiner Rede gestellt. Einfach so im Sinn von, hey, du fährst ab und zu in deinem Leben in einen Kreisel ein, wo du nachher die Ausfahrten noch nicht kennst oder sie sind in einer anderen Sprache angeschrieben. Und dann manchmal nimmst du eine Ausfahrt und denkst, weiss jetzt nicht genau, wo mich das anführt. Oder dann fährst du einfach nochmal eine Runde im Kreisel, weil weisst es einfach noch nicht. Und mein Leben war mega fest so gewesen. Also ich habe im Rückblick hat man wie so das Gefühl, ich habe Jus studiert und nachher habe ich einen Think Tank für Außenpolitik gegründet, dann Operation Libero mit initiiert, dann Staatslabor gegründet, dann bin ich ins Ausland, dann bin ich Politiker geworden. Und im Rückblick hat man wie so das Gefühl, da gibt es einen roten Faden. Ich habe nie Französisch gelernt, schon früher, das hat mir nachher extrem geholfen, zum Voraus den Think Tank
du
aufbauen und so weiter.
Du könntest es gut verkaufen als durchdachte Strategie.
Genau, so die Heldengeschichte, irgendwie alles von Anfang an geplant, überhaupt nicht. Im Rückblick scheint es vielleicht zum Teil so, aber im Moment ist es wie so ein ewiges Struggle, wo wir wahrscheinlich alle irgendwie haben. Oder wo aber man so denkt, keine Ahnung, ich probiere einfach verschiedene Sachen und schaue, was mir gefällt, was ich Lust drauf habe.
Das finde ich ja höchst sympathisch.
Danke.
Nicht nur, weil ich es auch so mache, aber auch. Nein, ich finde das höchst sympathisch, weil ich auch glaube, dass das 5-Jahres-Plan-Ding ist eigentlich etwas für ängstliche Menschen, die Sicherheit brauchen und vorhersehbar, das Gefühl haben, das Leben sei vorhersehbar und enge Leitplanken brauchen. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, das ist ja auch, jetzt muss ich huren aufpassen, dass ich nicht am Schluss beim Sascha Rufer lande, wenn ich sage, es ist doch irgendwie ein bisschen unschweizerisch. Und
was kann Lebensplan haben?
Ja, einfach das auch zuzugeben. So, eben zwischen fahre ich in einen Kreisel und weiss noch nicht. Das würde ich jetzt, ich tue immer gerne alles vereinfachen und Patterns und verallgemeinern und so ein bisschen, um so ein bisschen Dinge raus erkennen. Und ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht das, was der Schweizer an sich gerade ausmacht. Also der Mut, einfach einmal auszuprobieren und schauen, was passiert. Könntest du dir auch vorstellen, dass das dich, weil das ist ja das, was dir vorgeworfen wird, oft, dass du nicht fassbar bist. Das ist, glaube ich, das, was dir am meisten vorgeworfen wird, sogar, habe ich
das Gefühl. Was mich auch am meisten nervt, weil ich glaube, die Leute, die mich kennen, die haben das Gefühl überhaupt
das
nicht.
Das glaube ich sofort. Ja. Ich habe das übrigens auch nicht. Und ich habe dich nur zwei oder drei Mal, ich habe dich mal Flüge gesponsert, übrigens. Genau. Die und drei ist aber nicht. Genau, sehr beleidigt.
Ich habe eine dabei.
Aber hoffentlich die. Nein, ich habe mich so gefragt. Könntest du dir auch vorstellen, dass genau das die Leute ein bisschen, dass dich auch suspekt macht für Leute? Dass das wirklich auch eigentlich das, was dein USP ist, nämlich, dass du dann auch ad hoc mit Situationen kannst umgehen, wo du nicht so geplant hast, oder eben dann auch das dritte Mal wieder aufstehst, wo der Simon, wo ich merke, mehr mitleidet, als es dir offensichtlich selber wehtut. Aber könntest du dir auch vorstellen, dass das den Leuten, dass das die auch ein bisschen befordert? Und dass das mit dieser Unfassbarkeit, dass das das ist? Dass die Leute das Gefühl haben, ja, weiss denn, der selber wohnt, der macht so viel Zeug, er hat keinen 5-Jahres-Plan, dass das den Leuten ein bisschen Angst macht?
Also weißt, ich meine, das macht mir ja in gewissen Momenten auch Angst. Ja, also das ist ja logisch, oder? Ja. Ich bin in einer unsichereren Situation als viel. Also ich meine, nach meinem Jus-Studium habe ich die Option gehabt, in ein grosses Anwaltsbüro zu gehen und dort ein Anwaltspraktikum zu machen, um nachher Anwalt zu werden und so weiter. Ich hatte die Option gehabt und ich habe gleichzeitig dann aber gegründet, voraus, den Think Tank für Außenpolitik, weil ich gemerkt habe, dass mein Herz mega fest schlägt für das. Und ich einfach wie so die zwei Optionen parallel gehabt habe und gemerkt habe, hey, ich möchte mich in etwas reinstürzen, wo ich nicht Sicherheit habe, aber wo ich weiss, das entspricht meinem Talent, ich habe Lust auf das, ich mache das mit den Leuten zusammen, wo ich gerne etwas möchte aufbauen zusammen. Und am Anfang war es brutal unsicher gewesen und natürlich auch finanziell ist es immer ein Risiko gewesen und so, aber es hat mir irgendwann, ich habe das 10 Jahre dann die Organisation aufgebaut mit vielen anderen zusammen und irgendwann entwickelst du das Selbstvertrauen, dass es schon gut kommt. Also du bist laufend in einer prekären Situation, in einer unsicheren Situation, wo du nicht weißt, was in einem halben Jahr ist. Aber wenn du das 5 Jahre am Stück so machst und jedes Mal kommt es schon gut und jedes Mal merkst du, okay, ich weiß noch nicht, wie es in einem halben Jahr ist, aber es wird schon gut sein. Ja. Irgendwann weißt du, kannst das, du haltest das aus.
Ja, du kannst es stemmen.
Ja, meistens, nicht immer.
Aber die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, können das auch stemmen?
Ich glaube, die Leute sind extrem unterschiedlich und brauchen sehr unterschiedliche Levels an Sicherheit. Und das ändert sich auch. Ich meine, ich bin jetzt 38, ich war immer so der Jüngste gewesen in den Sachen, die ich gemacht habe. Und für mich ist auch sehr lang, oder ich meine, ich habe vorausgegründet in einer Situation. Ich habe vorausgegründet in einer Situation, wo ich eigentlich keine Fixkosten hatte. Ich habe in einer WG gewohnt. Ich habe von meinen Eltern dann einfach ein Darlehen aufnehmen, um ein Jahr überbrücken, um in dieser Zeit die Organisation aufzubauen. Also ich bin nicht in die Ferien gegangen, ich hatte keine Familie, nichts. Und wenn du so tiefe Kosten hast, dann kannst du alles wagen. Und dann finde ich es halt noch krass, dass es in der Schweiz nicht mehr Leute gibt, die das auch machen. Also ich meine, ihr seid ja beide auch ein bisschen so, oder? Ihr habt beide Sachen lanciert. Und ich finde, es ist noch krass, wie so das Unternehmerische in anderen Ländern, wo die Leute überhaupt nicht so ein starkes Netz haben wie bei uns, die Leute das mehr machen.
Ja.
Und eigentlich können wir das. Es kann nicht so viel schief gehen. Ich möchte
zwei Punkte einhaken. Eins ist eine kurze Frage und dann möchte ich aufs andere zurückkommen. Wie viele Ämter hast du aktuell? Also, du bist Co-Präsident GLP Kanton Zürich, SGG-Präsident. Und dann wahrscheinlich noch einen Fächer weitere. Hast du eine Anzahl?
Hast du vielleicht fünf grössere Sachen. So.
Okay.
Und, also,
und an denen verdienen, also hast du dort auch, was ist deine Erwerbsarbeit?
Ja, ich würde sagen, ich verdiene etwa mit 4-5 Sachen etwa die Hälfte von meinem Einkommen und der Rest ist Beratung, Moderationen, Referat und so weiter. Also ich würde sagen, die Hälfte von meinem Einkommen ist gesichert und die andere Hälfte hole ich laufend rein. Was nicht extrem speziell ist, wenn man so also im Beratungsfeld aktiv ist oder so. das, also ich habe gemerkt, ich brauche eine gewisse Grundsicherheit, eben irgendwo 40-50% von meinem Einkommen. Und dann habe ich aber auch die Zuversicht, dass ich die anderen schon reinhole. Und dann gibt es Monate, wo es schlechter läuft und Monate, wo es besser läuft. So.
Willst du oder kannst du Zahlen nennen? Was ist etwa so dein
Ja.
So eine Range.
Ja.
Ich habe Kaffee das einmal gefragt in einem Podcast, weil sie hat dann rumgegeiert und
geschwurbelt.
Nein, weder noch. Es ist einfach super volatil.
Genau.
Und ich bin so, ich kann das gut stemmen, wenn ich nicht so genau anschaue.
Ja.
Wenn ich genau anschaue, werde ich depressiv und höre mit allem auf. Und darum schaue ich immer so mit einem halben Auge und so. Und es geht immer knapp auf.
Ja. Genau. Also bei mir ist es so, ist vor Corona ist es irgendwo um 90'000 rum gewesen, 90 bis 100, was für mich easy langt zum gut leben. Und nachher ist irgendwie die ganze Krise bei der SGG gekommen und dort habe ich gemerkt, dass das macht es schwierig, weil der SGG ist auf dem Papier ein 15% Job und dann ist es zum Teil bis zu 80% von meiner Zeit geworden und dann merkst du, wie du bist nicht so krisenfähig, wenn du so ein Modell fährst, wo du x-mal 20% verdienst. Und ich meine, die verschiedenen Auftraggeber, die du hast, die haben ja nicht, die wissen nicht vom anderen oder die haben nicht ein grosses Verständnis.
Das ist denen, egal,
das ist denen eigentlich egal, weil du kannst ja nicht, also sonst, wenn du einen Job hast, kannst du sagen, hey, look, Chef, Chefin, ich kann das andere Projekt gar nicht machen, weil ich habe ja das. Aber das ist wie nicht so, wenn du selbstständig bist, wenn du x Auftraggeber hast. Und jeder, dann merkst du plötzlich, jeder ist der Wichtigste, also zu Recht. Und dann merkst du, wie wenn einer plötzlich eben 60-80% einnimmt, obwohl du eigentlich mit 20% kalkuliert hast, dann schaffst du plötzlich 150-160 und so. Und dann kommst du an die Grenze. Oder? Und das merke ich, wie, dass ich dort ein bisschen quasi verwundbar bin. In so absoluten Krisensituationen.
Für die, die zulassen und jetzt nicht wissen, was die SGG-Krise ist, wir machen das fast da nicht auf, googelt es einfach. Und die Krise ist ja jetzt abgewendet. Ich habe wirklich, also es ist so durchgecatcht, ich habe jetzt nicht gross Lust. Und du ja wahrscheinlich auch nicht. Und darum, genau.
Und mich fragt ja niemand.
Nein, also du kannst es auch selber googeln. Das ist gut.
Ich habe übrigens nicht nur googelt, sondern ich habe wegen was ist das unter dem Titel? Der Leittext?
Der Lied.
Der Lied. Ich habe wegen einem fucking Lied. Ist der Lied? Oder die ersten drei Ziele? Wegen auf dem Tagi habe ich einen Tagespass gelöst, weil da gestanden ist, du hast ein Vermögen von 100 Millionen.
Also, die Organisation, ich habe definitiv kein Vermögen von 100 Millionen.
So wie es gestanden ist es eben, ich habe es dreimal gelesen und gedacht, und ich habe dem sicher huren Flüge von meinem hart erarbeiteten Geld gekauft für 80 Stunden. Und das sicher 100 Millionen, wenn du mich eigentlich verarscht, dann bin ich den Tagespass gelöst. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, das System funktioniert überhaupt nicht. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn die Leute nicht hinter Paywall finden, aber das ist etwas anderes. Dann habe ich das gelöst und dann... Es steht aber in diesem Text auf eine Art und Weise, dass ein doch ziemlich gut intelligenter Mensch, wie ich das Gefühl hatte, du hättest 100 Millionen.
Krass.
Ich habe das einfach hure krass gefunden.
Yeah.
Ich habe es nachher gegoogelt, warum hat er 100 Millionen? Dann ist dann rausgekommen, dass das genau die
Organisation.
Ja, genau.
Yeah.
Richtig. Also nur so viel zu
die
Interesse mit einem umgeht. Ich habe das noch krass gefunden.
Also es ist eigentlich in meinem Leben, ich meine, wir müssen wirklich nicht in die Details gehen, aber schon so einen Shitstorm zu erleben von innen. Also ich habe dann mitgemerkt, dass ich wahrscheinlich zu gut behandelt worden bin von den Medien vorher, oder? Ich bin immer so der inspirierende Gründer gewesen und so. So, wow, der hat irgendwie Sachen aufgebaut und war cool und so. Und ich habe wie nie die ganz negative Seite erlebt und jetzt habe ich so in potenzierter Form gehabt, oder? Dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, ah krass, du wirst da einfach jeden Tag, gibt es Journalisten, die irgendwie anrufen und das Gefühl haben, sie haben da irgendeinen Skandal entdeckt oder so und gegen dich schiessen und hast wie wenig, die dich verteidigen. Also ist jetzt nicht so, dass dann irgendein Medium quasi mir beigesprungen wäre und gesagt hat, okay, die anderen sagen, alles ist scheiße, darum sagen wir jetzt, nein, es ist gut oder so. Also das Maximum, das ich bekommen habe, ist ein Interview, wo ich selber können sagen, nein, es ist im Fall alles gar nicht so schlimm.
Das ist als Politiker aus der Mitte, hat man weder die linken noch die rechten Medien für sich.
Und also das ist eben spannender gewesen wegen dem Rütli, oder? Weil, also ich meine, wir verwalten das Rütli und dann ist man hart attackiert worden von SVP-nahen Kreis, oder? Wo wir sagen, hey, wir wollen das Rütli zurück. Aber die Linken für die ist ja das Rütli nicht etwas, was man verteidigen will, sondern die sagen, hey, die Schweiz ist 1848 entstanden. Das ganze Tell-Zeugs und so, das verteidigen wir nicht. Wenn es irgendeine Drag-Queen-Lesung gibt oder so, wo von der SVP gecrashed wird oder von Rechtsextremen, dann gibt es extrem viel, wo wir anstehen und sagen, ja, hey, nicht mit uns, das verteidigen wir. Aber in dieser Zeit, jetzt mit dieser ganzen Rütli-Geschichte, habe ich das Gefühl gehabt, es gibt gar nicht so viele, die hinter einem stehen.
Du bist in einem hure schwierigen Ding gelandet. Und ich finde, das Buch, das du da vorstellst, ist das hoffentlich für mich.
Ja, natürlich.
Okay, gut. In diesem Buch, ich habe das jetzt angefangen zu lesen, dein Buch, das du zusammengeschrieben hast mit dem Andreas Schwab, «Schweiz und Europa, eine politische Analyse», habe ich auf dem E-Reader angefangen zu lesen und habe so gemerkt, ich weiss eigentlich doch relativ wenig über die Schweizer Geschichte und das ist recht sauber
Das freut mich.
Ja, es hat mir sehr gut gefallen und habe dann aber heute Morgen realisiert, dass es ein kapitaler Fehler war, dass auf dem E-Reader, weil ich gemerkt habe, ich hätte es gerne signieren lassen. Muss ich jetzt mein Kind signieren lassen? So blöd.
Das funktioniert. Ja, digitale Unterschrift kann man sagen, mit NFTs, du bist doch so NFTs.
Unterschrift als NFT würde ich nehmen, genau. Darum hoffe ich, dass es für mich ist, muss man es nachher signieren.
Natürlich,
Ich
würde gerne noch zwei Schritte zurück einhaken. Und zwar hast du mal deine Eltern und deine junge Zeit und so angesprochen. Auf was für einem familiären und sozioökonomischen Umfeld kommst du? Wie bist du aufgewachsen?
Also irgendwie so die Migrationsgeschichte ist recht definierend für mich, weil mein Urgroßvater aus Odessa eingewandert ist in die Schweiz. Also er war Giger und Dirigent gewesen, ist dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg unterwegs gewesen in Europa und dann in Deutschland stuck gewesen und hat dann nicht mehr zurück können und ist dann in die Schweiz gekommen. Meine Urgroßmutter ist aus Budapest, ist Pianistin gewesen, und sie ist auch gleichzeitig in der Schweiz für eine Ausbildung gewesen. Und dann sind sie sich begegnet und haben beide nicht ihre Heimatländer zurück können. Beide Musiker. Das heisst Nansen-Pass für Staatenlose, den er dort hatte. Er war staatenloser Russ dann in dem Moment und hat dann erst im dritten Anlauf den Pass bekommen in der Schweiz. Er hat aber gleichzeitig das erste Schweizer Kammerorchester gegründet, das Kammerorchester Zürich mit der schönen Abkürzung KOTZ. Vielleicht ist es unter anderem wegen dem dann gescheitert. Nachher ist dann das Zürcher Kammerorchester dann noch gegründet worden und das hat sich dann durchgesetzt. Irgendwie ein mega Beitrag von meinen beiden Grosseltern zum kulturellen Leben so in der Stadt Zürich, aber gleichzeitig extreme Abwehr, oder dass man ihnen trotzdem den Pass nicht gegeben hat und so weiter. Und dann, also so das, die Musik, meine Eltern sind beide sehr musikalisch, meine Mutter ist auch Musiklehrerin, unser Haus war immer voller Instrument gewesen. Ich habe selber Musik gemacht und so.
Was spielst du?
Cello. Und recht intensiv bis zur Matur. So. Und irgendwann habe ich erkannt, das wird wohl nichts mit einer grossen Karriere, ich bin doch nicht so talentiert. Und das sind so ein bisschen zwei Elemente von meinem Aufwachsen. Und nachher bin ich ins Gymi, also ich bin so recht irgendwie einfach oder eine angenehme, schöne Jugendkindheit gehabt. Dann bin ich ins Gymi und dann dort irgendwie hochkant gescheitert, also wirklich so krass irgendwie mit Zweier heimgekommen, Mathematik und Latein und so und dachte, ui nein, krass. Also, und dann bin ich wirklich in der Probezeit dort rausgeflogen. Und ja, das erste Mal im Leben einfach wirklich so ein richtiges Scheitern erlebt und dann bin ich zick und das hat mir recht gut da so ein bisschen mehr real life gewesen. Und dann nach ein paar Jahren bin ich dann ins Kurzzeitgymi gegangen, habe mich dann auf Sprachen können fokussieren, was mir sehr gefallen hat. Und nachher habe ich aber dann auch Slitz im ersten Anlauf wieder ins Sand gesetzt, weil ich gleichzeitig Personenfreizügigkeitskampagne für alle jungen Parteien gemacht habe. Also ich habe immer wieder so, das Scheitern ist auch immer wieder so Teil davon.
Das ist ja
davon.
Ihr DNA, also ja. So in drei Anläufen zum Pass, in mehreren Anläufen zum Leeds. Darum beeindruckt dich das vielleicht auch nicht mehr so.
Ja, ich weiss es nicht. Ich habe, wie gesagt, auch durch das, dass ich immer wieder auf die Nase gefallen bin, auch gemerkt, dass es sich für mich extrem lohnt, auf das zu setzen, wo ich Talent drin habe, wo ich Lust drauf habe. Und dass ich sonst wirklich riskiere, dass es schief geht. Und ich glaube, das hat mir dann auch wie so ein bisschen, vielleicht eine Lust geben am Ausprobieren, am Machen, am Aufbauen und so.
Du bist eher, also du sagst ja selber, du sagst mehrmals, du sagst ein Gründer, du hast auch so einem komischen NZZ am Sonntag Porträt auch von dir, Gründer. Und du bist GLP, Partei von der Mitte. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast für alle Jungparteien das Komitee gemacht, oder Abstimmungskampf. Also, und du bist auch Moderator. Ich habe dich mal erlebt, oder mehrmals, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also sehr ein guter Moderator, der so alle Seiten kann einbeziehen und so kann zusammenheben. Und es ist unterhaltsam und gut und so. Bist du nicht eher ein Moderator als ein Politiker?
Ja, also meine These wäre, dass die Politik eben mehr Moderation braucht und mehr Leute, die es schaffen mit unterschiedlichen Menschen.
Das heißt,
wenn
du keine Positionen hast.
jetzt wird es aber hart, das Interview. Nein.
So bist du
mit mir. Ja, du stellst dich auch nicht zu einer Wahl, dich muss man nicht abklopfen. Du bist da zur Unterhaltung.
Okay, ich mische mich da nicht in eure Feinde.
Er will unser Land leiten und irgendwie da in die Legislative einziehen, dann muss man schon ein bisschen wissen, für was er steht.
Ja, also weißt, irgendwo glaube ich, du kannst gleichzeitig klare Positionen haben, aber trotzdem kompromissfähig sein. Und für mich war das immer sehr zentral gewesen, dass ich glaube, ich kann auch mit jemandem von der SVP an den Tisch sitzen, selbst wenn ich fundamental andere Positionen habe. Aber das braucht es in der Schweizer Politik. Also sonst glaube ich, wirklich machst du Politik einfach für die Galerie. Oder du rufst hure laut und du hast natürlich irgendwie die Leute hinter dir, die extrem mobilisiert sind und finden, hey geil, der sagt endlich mal, wie es ist. Aber am Schluss hast du null Wirkung.
Es ist nicht zielführend.
Also ein Köppel, ich meine, schreit am allerlautesten. Aber wenn du schaust, was er erreicht hat im Parlament, ist es einfach sehr, sehr wenig.
Was sind denn deine, was sind denn deine Anliegen, wenn du sagen, wegen diesen drei Anliegen muss ich auf Bern?
Also ich meine, Kaffi, du hast ein Buch angesprochen, das ich über Schweiz und Europa geschrieben habe, zusammen mit einem EU-Parlamentarier. Ich meine, das Thema hat mich politisiert. Also das ist einfach die Schweiz, also eine weltoffene Schweiz, die sich einbringt international, die zusammenarbeitet mit ihren Partnern und so. Das ist einfach wirklich der Kern von dem, was ich seit meinem Studium hat mich das Internationale interessiert. Dann habe ich die Kampagne gemacht für alle Jungparteien, außer eine Jungpartei, für Personenfreizügigkeit. Habe dort gemerkt, hey, krass, es gibt ein riesiges Potenzial von jungen Menschen in der Schweiz, die sich möchten für eine weltoffene Schweiz einsetzen, auch neben den Parteien. Darum habe ich einen Think Tank gegründet, der sich mit Ideen einbringt in die Diskussion, weil ich immer das Gefühl hatte, in der Schweizer Politik brauchst du auch frische Ideen. Es ist eben nicht nur ein Aushandeln von bestehenden Sachen, sondern es ist auch ein Kreativsein. Und darum, also am Schluss bin ich sicher über die Rolle von der Schweiz in der Welt. Das liegt mir am allermeisten am Herzen. Und ich glaube, das ist auch im Moment, wenn man sieht, wie das Rahmenabkommen abgeschossen worden ist. Irgendwie, die Schweiz ist mega am Umeiern. Also, und dort habe ich das Gefühl, habe ich eine Kompetenz. Dort habe ich Kontakt. Ich habe in Brüssel gelebt, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in verschiedenen anderen Ländern gelebt, ich habe dort ein Netzwerk und so, und ich glaube, dort kann ich echt etwas beitragen. Und sonst, natürlich ist mir das Klima mega wichtig, natürlich ist mir eine gesellschaftsliberale Schweiz extrem wichtig, aber ich glaube, am Schluss ist es Europa, wo das Wichtigste ist für mich. Ja.
Du bist gar nicht so positionslos, wie du damit dargestellt
hast. Ah, danke, immerhin. Merci, Simon. Nein, das ist ja doch noch nett geworden.
Ich finde noch schön, ich habe jetzt auch aufgrund vom Buch, also das, was du heute auch erzählst, habe ich das erste Mal verstanden, warum dein Herz so für Europa schlägt. Ich habe es wirklich tatsächlich nicht gewusst. Und mein, das ist noch lustig, was uns zwei vereint, ist auch, ich habe einen deutschen Vater und einen extremen Europäer, der ist zwar jetzt seit 50 Jahren in der Schweiz, aber hat zweimal den Pass abgelehnt bekommen und hat es das dritte Mal probiert. Und hat da auch Unternehmen aufgebaut und hat Arbeitsplätze geschaffen und hat es aber dann irgendwann gesagt, er lässt es sein. Und ist im Herzen auch Deutscher geblieben, merke ich, je älter das jetzt wird, umso wichtiger wird wieder Deutschland in seinen Erzählungen. Und das ist etwas, darum bin ich auch so nach Europa und kämpfe mehr dafür, als jemand, der jetzt direkt von Wilhelm Tell abstammt, was du ja da innen beschreibst, was vermutlich nicht geht. Aber ich finde es noch schön, weil wenn man das Buch liest, und das werden vielleicht nicht genug Leute machen, darum finde ich noch wichtig, dass du es auch beschreibst, warum dir das so wichtig ist. Weil du dort halt, also du kommst aus Europa, tatsächlich. Also,
und trotzdem begeistert mich die Schweizer Geschichte mega. Und es
ja,
gibt
das
so,
habe ich gemerkt.
Es gibt wie so Parallelen vom Schweizer Integrationsprozess. Mhm. Ich meine, die Schweizer haben sich immer einfach auf die Kappe gegeben, oder? Also der Schweizer seit 1291 ist es eigentlich eine Geschichte. Nein, die haben alle ja. unterschiedliche Haltungen gehabt und haben mit x unterschiedlichen Königreichen paktiert und so weiter. Also es ist überhaupt nicht so, dass das einfach eine naturgegebene Einheit wäre oder so, sondern die haben sich gefunden, weil sie gesagt haben, ja gut, wir können es besser alleine, wir können es besser zusammen als alleine und darum macht es irgendwie Sinn, dass wir zusammen arbeiten und darum ist dann irgendwie der Zusammenhalt.
Aber beim deutschen Versprecher ist das, was jetzt ist daraus gemacht wurde, wir können es besser alleine als zusammen, das ist eben auch interessant. Also die haben die gleiche Geschichte, die man so kann deuten kann, haben es gekehrt in «Wir machen es alleine besser», was dazu führt, dass wir am Schluss nach dem Umeieren, am Schluss werden wir ja gleich gezwungen mitzumachen und wir haben einfach immer die schlechtere Haltung.
Genau.
Das verstehe ich echt nicht, warum das die Schweizer nicht begreifen, dass wenn man früher einsteigt, wo man noch in einer Verhandlungsbasis ist, dass man eigentlich am längeren Hebel ist. Also die Sturheit, es gibt kein Learning.
Ja. Und du hast ja, also jetzt einen Ukraine-Krieg.
Ja.
Zeigt uns ja extrem, wie wichtig dass es ist, dass man als Europa zusammenhält. Und dass die Schweiz ja natürlich Teil ist davon. Also was sonst? Also ich meine, wenn du in dieser aktuellen Situation sagst, von der Wert her sind wir näher an China oder an Russland als an Europa, das ist ja komplett absurd. Also, und eben die Weltwoche ist ja, also ist ja krass gewesen, in dem Moment, wo der Ukraine-Krieg losgegangen ist, hat die Weltwoche noch ein Porträt von Putin gebracht und gesagt, ja, der lebt uns eben vor, die Männlichkeitsideal und. So, come on! Also, nein, Europa lebt uns vor, wie wir Freiheit leben, wie wir den Rechtsstaat schätzen, wie wir zusammenhalten, obwohl wir unterschiedlich sind und so. Also dort, ich habe das Gefühl, das hat uns extrem vor Augen geführt, wo wir eigentlich dazugehören. Und ich meine, nachher kann man sagen, okay, EU-Beitritt ja oder nein, da gibt es verschiedene Positionen. Position? Ich glaube im Moment nein, aber ich finde, man muss immer ergebnisoffen bleiben und die Situation kann sich verändern.
Also, das ist eher eine mehrheitsfähige Position.
Nein, ich weiss nicht. Also ich bin sicher viel pro-europäischer als Mehrheit. Ich meine, der EU-Beitritt hat 17% Unterstützung in der Schweiz.
Ja.
NATO-Beitritt hat mehr. Also, okay. So.
Und wieso findest du denn im Moment, nein, müssen wir nicht, gerade wenn es schlecht ist, beitreten und helfen, es verbessern?
Ich glaube, die Schweiz hat im Moment, lebt sie besser außerhalb der EU, aber in einer engen Kooperation. Und das schafft sie im Moment nicht. Das bringt sie im Moment nicht auf die Schiene und darum würde ich dort mithelfen, dass sie enger mit der EU zusammenarbeitet. Aber ich glaube, die Situation kann sich fundamental verändern. Also ich meine, wenn du schaust, der Ukraine-Krieg, haben ja wirklich sehr wenig damit gerechnet. Also jetzt sagen, quasi EU-Beitritt ist für alle Zeiten ausgeschlossen, wäre einfach dumm. Also ich meine, strategisch müssen wir doch immer parat sein, uns anzupassen an eine neue Situation der Welt. Und darum würde ich sagen, jetzt nicht, aber who knows. Irgendwann.
Was mir noch einfällt, ist das, was du gesagt hast. Du bist ja gar nicht so positionslos. Also offensichtlich nimmt man dich als positionslos. Also, oder
also ich habe das Gefühl, du wirst immer wieder so beschrieben, als irgendwie einer, wo Sachen eben so ein bisschen zusammenhebt und organisiert, aber noch ein bisschen muss herausfinden,
für deine Haltung nicht so stehst. Ich habe mich eben gefragt, ich habe noch in meiner Vorbereitung das Interview mit dem Inside-Paradeplatz-Frick geschaut, wo du dort warst. Und also übrigens habe ich gefunden, du hast es hure gut, wahnsinnig gut gemacht. Also danke. Du bist souveräner aus...
Sind wir wirklich so nah zusammengesessen, wie es aussieht?
Ja, ja, man sitzt so nach, weil das ist also, eine Computer... Also ist das die Laptop-Kamera?
Ja, nein, es ist nicht die Laptop-Kamera, aber er hat so einen Ausschnitt, wo man wirklich so über der Tischecke sich extrem nah sitzt. Und nur so funktioniert
Ton und alles. Gerade um den Hals.
So nah sind wir uns dann doch wieder nicht gewesen. Ja.
Aber ich finde, du bist also souveräner aus dem Gespräch rausgelaufen als er. Er hat eigentlich außer deinem Dingbild eigentlich viel nicht gehabt.
Ja.
Und dort habe ich mich nachher wirklich gefragt, ob du ob dir das zum Nachteil gereicht, dass du zwar, und so habe ich dich ja auch kennengelernt, eben mit deinen wilden Haaren, mit ihren Flügen, so, und das, also ich stehe ja auf das, weil ich finde Selbstmarketing etwas Geiles. Und wenn man sich eine Brand aufbauen kann, wo man weiss, das ist der Typ mit den wilden Haaren und den Flügen, finde ich, dass mir entspricht das. Aber ich habe so gemerkt, und das ist ja der ist ja eigentlich gut in dem, was man kann ihn gut oder nicht gut finden, inhaltlich, aber wie er es was er macht in seinem Ding rein, ist er ja eigentlich, macht es ja noch gut.
Meinst du jetzt den Lukas Hässig?
Genau, ja, richtig. Ja, ich habe den Namen nicht gewusst, genau, vom Freak. Und, und er hat bei dir, er hat dich nie können päckeln, das ist mir aufgefallen. Er hat dich eigentlich immer nur, er ist immer wieder auf das Bild zurückgekommen. Er hat mehr nicht gehabt, finde ich so. Es ist ihm, viel mehr ist ihm nicht gelungen. Er hat immer wieder das Bild in die Kamera gegeben und der Che Guevara. Und dann habe ich so mich gefragt, ob dein Brand, den du dir aufgebaut hast, wo in dieser Gründerszene und das, was du machst mit Speeches und so, dort ist es natürlich eine grosse Stärke, weil man hat dann einen Brand auf dem Podium, der moderiert oder mitredet. Das ist natürlich cool. Aber ob die gleiche Brand, die du dir aufgebaut hast, jetzt für die Politikkarriere kann hinderlich sein, weil man das Gefühl hat, ah, das ist einfach der mit den Flügen, viel mehr kann der nicht. Mhm. Ich habe mich echt gefragt, ob dort, wenn ich jetzt dein Spin-Doktor wäre oder dich würde, ich coache tatsächlich auch Politiker und Politikerinnen, ob das etwas wäre, wo ich dich würde challengen und fragen. Und es ist aber gleichzeitig, habe ich so gemerkt, aber wenn jetzt plötzlich ohne Flüge kommst, ist es eben auch auffällig. Also eigentlich musst du sie aus Prinzip weitertragen, auch wenn du gar nicht willst. Also was,
welchen Ausweg? Es ist
eine Sackgasse, Nicola. Die Flüge könnten zur Sackgasse. Nein, ich habe mir das wirklich überlegt, dass ich dachte, vielleicht, wenn du zu mir ins Coaching kommst, ich schreibe dir die Rechnung dann erst am Schluss vom Podcast.
Ja, das, aber es wird teuer.
Es wird hure teuer. Würde ich dich vielleicht auf dem challengen, so, braucht es ein bisschen Rebrand, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ah, das ist der originelle, kreative, aber so ein bisschen, weil ich kenne das Vorurteil von eben kreativ, originell, aber ist er dann auch seriös? Hat er dann auch eine Haltung? Weißt du, das frage ich mich. Ob, das, ob du jetzt eigentlich auf das.
Nein,
auf
da bin ich anderer Meinung. So, wir reden da über dich und du kannst immer nur Luft nehmen. Aber ich,
genau, ich würde gerne etwas sagen über mich.
Ich glaube, es ist von Vorteil, ein klarer Brand und Wiedererkennung. So, also, jetzt darfst du.
Alles gut. Ich stelle ja nur Fragen.
Ich finde es einfach ein bisschen absurd am Schluss, dass. Also, keine Ahnung, ich habe seit meinem Jus-Studium Organisationen aufgebaut. Ich habe einen Think Tank für Außenpolitik aufgebaut, wo sich mit starken Positionen in die Diskussion eingebracht hat. Ich habe ein Buch geschrieben mit 150 Seiten, mit Vorschlägen für, wie man zwischen der Schweiz und Europa soll
also zusammenarbeiten. Das Buch von der Kaffee ist dicker.
Ja, okay, ja. Ist sicher auch besser. aber also ich glaube, wie so, wer sich irgendwie interessiert, der sieht, für was ich stehe. Der kann das, also, das ist nicht, ich bin
aber
nicht, es gibt,
ist das eine Hohlschuld?
Es ist, nein, aber ich finde, es gibt so viele Politikerinnen und Politiker in der Schweiz, die nicht so viel fundierte Arbeit gemacht haben, über so viele Jahre. Und dann finde ich es ein kleinen billigen Vorwurf, um mir zu sagen, das ist einfach der mit den Flügen oder so. Hey, come on, also,
Ich finde das nicht. Mhm. Ich frage mich, warum, dass der Simon, der politisch so versiert ist, viel versierter als ich, dort angeht. Ich habe mich gefragt, warum geht er dort an? Was hat sein Ding geprägt, dass er das Gefühl hat, du hättest nicht so Positionen?
Weil das immer wieder gesagt und geschrieben wird. Also eben zum Beispiel in dem NZZ am Sonntag-Artikel hat es geheißen, du musst jetzt nur noch herausfinden, für was dein Nationalrat willst. Mhm. Und dann hat es irgendwie geheißen, du hättest gesagt, zum Leute repräsentieren oder was, zum Leuten Stimme geben, das ist ja logisch, das ist ja irgendwie die Sache vom Amt. Yeah. Und von vielen anderen wird eher schlagwortartig Positionen vermittelt in Porträts zum Beispiel, und das wird bei dir nicht so gemacht.
Yeah. Wirst du lernen, mit auch Zeug rausschreien wie andere, dass die Positionen
ich finde es so politische Amt. Ich habe das Gefühl, deine Europa-Positionen sind eher voraus, und dann hat es SGG, das sind wie so separate Nicolas, und dann gibt es noch den GLP-Nicola, und ich habe das Gefühl, der wird in der Öffentlichkeit nicht so verknüpft mit deinen anderen Positionen.
Was irgendwie absurd ist, weil es ja aus einer Person kommt. Und ich mit denen, also mit all diesen Positionen in der Öffentlichkeit stehe. Also wer sich irgendwie interessiert, sieht ja, für was ich stehe, von den letzten 10 Jahren. Also ich meine, ich bin Co-Präsident von einer Partei, die Haltungen vertritt, die jeden Montag im Kantonsrat Haltungen vertritt.
Ja, aber das ist das, was ich meine, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute mit dieser, also die Leute können mit deinem Portfolio, die können das nicht handeln. Meins ist ja viel kleiner. Aber ich höre die Frage oft, also was bist jetzt du? Du bist ein Coaching-Prox. Also, du hast noch einen Podcast. Du beratest noch Brands. Dann machst du noch Social-Media-Beratung. Dann, die Leute können, sobald es mehr als 2 sind, können die Leute nicht mehr fassen.
Was schreibst du, wenn du ein Formular ausfüllen musst? Das hat sich nämlich Beruf. Was kommt dort?
meine Partnerin hat jetzt ein paar Jahre in Westafrika gelebt und ich habe immer, wenn ich eingereist bin, müssen einen Beruf anschreiben, oder? Und dort habe ich dann immer einfach Consultant geschrieben, weil das ist so etwas, was international anerkannt ist, dass es dass man auch nicht genau weiss, was das ist.
Und es klingt wichtig, aber auch politisch harmlos.
Genau, also genau. Okay,
da kommst du über jede Grenze. Ja.
Voll. Und also ist immer der Moment, wo ich gefragt werde, und ich meine, in traditionellen Kreisen, oder? Und ich habe entschieden, in die Außenpolitik einzusteigen. Ich meine, Diplomatie, das viel traditioneller geht nicht, wird dominiert von 60-jährigen Männern, oder? Ich habe entschieden, in traditionelle Bereiche hineinzugehen mit der SGG. SGG ist 1810 gegründet worden. Die steht für die Geschichte der Schweiz und so. Also ich bin in traditionelle Bereiche hineingegangen, aber mit einer untraditionellen Art.
Ja,
so.
Das ist es.
Und ich glaube, immer wenn ich dann in so Kreisen bin und jemand mich fragt, also Nicola, was ist dein Beruf? So, ja, also ich mache verschiedene Sachen. Und ich habe mal mit einer Unternehmerin aus dem Silicon Valley geredet, die wie gesagt hat, die Generation von unseren Eltern hat einen Lebensjob gehabt.
Genau.
Unsere Generation, sie ist jetzt etwa 50, hat 3 Lebensjobs. Und die Generation von ihren Kindern hat 3 Jobs gleichzeitig.
Ja.
Und ich meine, wow, was ist denn das für ein Wandel, oder? Und ich glaube, ich nehme da ein bisschen von dem vorweg. Also mein Leben ist auch ein bisschen so zusammengesetzt und durch das habe ich irgendwie eine gewisse Prekarisierung drin. Also ich habe wie viel weniger Sicherheit als andere, aber ich habe auch ein bisschen mehr Resilienz, weil ich, wenn etwas wegfällt, ist nicht gerade alles in Frage gestellt.
Ja.
Also ich glaube, es hat wirklich so beide Seiten und natürlich, wenn ich Familie hätte oder so, dann wäre vielleicht die Ausgangslage andere, dann müsste ich die Gewichtung anders machen. Oder wenn ich müsste sagen, ich muss 6'000 Franken im Monat safe reinholen, ja, dann würde ich vielleicht ein bisschen anders arbeiten.
Müsstest, also, ja.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, jeden Montag in Chelsea bezieht GLP-Position im Kantonsrat. Am Mittwoch ist es im Gemeinderat Zürich und dann in den Sessionen Frühling, Winter, Herbst und was haben wir
was gibt es noch für Jahreszeiten, genau.
Zu allen Jahreszeiten der Sessionen zu Bern. Genau. Und ich nehme mich wunder, wie du das siehst, ich nehme die GLP-Ebene extrem unterschiedlich wahr.
Yeah.
Also die Stadt Zürich, GLP, nehme ich als recht eher links wahr. Also es stimmt ja im Gemeinderat meistens mit den Linken, manchmal enthalten sie sich dann auch. Aber sich, also selten paktiert sie mit FDP und SVP. Mhm. Im Kantonsrat eher noch ein bisschen mittiger, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich habe die nationale Bundesfraktion nehme ich fast am bürgerlichsten wahr.
Okay.
Wie siehst du das und wie wird sich das weiter verändern?
Ich habe so das Gefühl, die Ebenen sind sehr unterschiedlich. Also weißt du, die Herausforderungen von einer Stadt wie Zürich sind ganz andere als wenn du jetzt für nationale Politik zuständig bist. Also von dem her glaube ich nicht, dass es fundamental andere Positionen sind oder es sind einfach andere Themen und darum hast du logischerweise andere Positionen. Aber du hast ja eine Durchlässigkeit, oder? Also es sind ja Leute, die im Gemeinderat gewesen sind, werden nachher Kantonsrätinnen, Kantonsrat. Leute, die aus dem Kantonsrat kommen dann in den Nationalrat. Also das ist ja nicht so, dass das hermetisch abgeschlossene Bereich wäre. Nein,
es ist so eine Entwicklung und ja. die ältere oder die erste GLP-Generation quasi spült jetzt oben raus oder tritt jetzt langsam ab vielleicht.
Also du meinst, sie stirbt weg?
Nein, das nicht. Aber tritt zurück oder ist vielleicht nicht mehr aktiv oder nicht mehr tonangebend. Und die Jüngeren, also ziemlich schon so war, wie du jetzt gesagt hast, aber die Jüngeren sind ein bisschen progressiver, vielleicht ein bisschen mehr aufs Ökologische und ein bisschen mehr auf gesellschaftliche Öffnung und die Älteren und der Bäumle und so vielleicht noch eher wirtschaftsfreundlich.
Also ich glaube, dort gibt es eine Entwicklung, dass so die gesellschaftlichen Themen, ich meine, Ehe für alle ist von der GLP eingebracht worden, oder? Das wäre wahrscheinlich von der ersten Generation GLP, wäre das einfach nicht ein Schwerpunkt gewesen.
Sie hätte es zwar unterstützt.
Ja, sie hätte es unterstützt und das muss man auch Martin Bäumle als Gründer von der Partei sehr hoch anrechnen, dass selbst wenn es nicht seine Themen sind, unterstützt er es trotzdem. Und da ist einfach eben mit der Katrin Bertschi, mit der Tiana Moser, mit der Corinna Gretig, anderen, ist eine neue Generation gekommen, die stärker diese Themen vertritt. Und darum glaube ich, ist wie so das öffentliche Bild ist jetzt stärker von denen auch geprägt. Das ist weniger die Gründergeneration. Aber es wird trotzdem auch von den Gründern unterstützt. Also es gibt jetzt nicht eine Spaltung dort wegen dem oder so.
Du hast jetzt Martin Bäumle angesprochen und er ist ja auf dem Platz 1, oder, auf eurer Liste?
2.
Auf dem 2, ja. Aber eben Gründer und wird sicher wiedergewählt, ist aber schon mega lange dabei. Kann es sein, dass er während der Legislatur zurücktritt und dann allenfalls könnte jemand nachrutschen, wo vielleicht du könntest sein?
Ist das ja, ein Szenario? Also ich meine, das sind immer mögliche Szenarien, aber das entscheidet am Schluss die betroffene Person selber. Die ist legitimiert, weil gewählt, oder? Also ich meine, mehr legitimiert als vom Volk gewählt geht gar nicht. Mhm. So. Und darum ist es dann wie falsch, wenn man von außen irgendwie sagt, du bist jetzt schon so und so lang und sollst jetzt nicht mehr. Ich finde dort wie, hey, look, die Person hat so viel geleistet und gerade Martin Bäumle, wo zum Teil durchaus kontroverse Positionen hat und auch öffentlich einbringt. Also er ist auch jemand, der die Politik und die Partei auch kritisiert manchmal. Aber hey, er hat die Organisation aufgebaut und gegründet. Und also weißt du, so, das muss man schon auch anrechnen und darum, also dass er selber aber, entscheidet, wenn er
geht, also im Gegenteil, ich finde es sogar wichtig, dass etwas, was du gegründet hast und drin bist, auch von innen heraus kritisierst. Ich finde das sogar unbedingt eine Stärke, oder?
Und er hat es auch, also ich meine, ich habe das mit voraus gehabt, ich habe das 10 Jahre aufgebaut. Und es ist so schwer, wenn das so dein Baby ist, das loszulassen. Oder?
Ja.
Und ich habe das dann gemacht und ich habe gesagt, ich mache einen Clean Cut. Also ich bin nicht nachher irgendwo noch in einem Beratungsgremium von der Organisation oder so, weil ich will nicht meiner Nachfolgerin irgendwie so im Rücken sein. Und dann haben alle das Gefühl, ja, der ist eigentlich ist der noch zuständig. Und der Martin Bäumle hat das auch so geschafft. Also, dass er es geschafft hat, ins zweite Glied zurückzutreten und zu sagen, ich kippe das Präsidium ab, selbst wenn ich natürlich noch ein Politiker bin, der brennt, der klare Meinung hat und so.
Er ist auch gezwungen worden durch seine Gesundheit, oder? Ein bisschen zurückzustehen.
Ja, aber ich glaube, er ist selber auch happy damit.
Okay.
Und er lebt das auch. Ja. Also ich spüre das auch, selbst wenn ich manchmal Differenzen habe mit ihm. Man kann ihm immer anrufen, wenn es wichtig ist und sagen, hey Martin, wir brauchen dich. Und er ist, selbst wenn man am Tag vorher gestritten hat miteinander, sagt er, gut, ich komme, wo brennt es? Also das ist mega schön, finde ich.
Ja, das ist eine grosse Stärke.
Ja,
aber ich finde, das ist auch etwas, was dich ausmacht. Eben so das Interdisziplinäre und über Parteien hinweg irgendwie im Dialog bleiben. Und ich merke so ein bisschen in diesem Gespräch, ich rutsche so ein bisschen, eigentlich ein bisschen auf deine Seite über und fange dich ein bisschen an verteidigen.
Du bist da die Böse und so, die kritische.
Nein, jetzt hat es gekippt.
Ja, so wie du eingestiegen bist.
Eben, du bist schon so eingestiegen. Also ich meine, kannst nicht erwarten, dass sie noch böser ist.
Hast du meine mütterlichen Gefühle für alle Menschen, die drinnen sitzen, außer dich geweckt? Und dann habe ich ihn schon langsam angefangen. Nein, aber ich merke so, ich finde das eine grosse Stärke, wo aber, das ist, ich bin wirklich so ein bisschen am Überlegen, ich finde es wirklich ein bisschen schade, ich bin wirklich die ganze Zeit, während ich euch zuhöre, ein bisschen am Überlegen, wie müsste man denn das Profil schärfen, weil ich es eigentlich schade finde, dass es an dem scheitert, weil ich finde, inhaltlich finde ich dich, ich habe dich immer gut gefunden, darum hätte ich dir ja nicht einen Flug gekauft. Ich kaufe nicht jedem irgendwie einen Flug. Das habe ich, glaube ich,
erst auch nicht jedem einen Flug.
Es hat bis jetzt auch niemand einen Flug wollen, genau. Aber ich hätte auch nicht jedem, der einen Flug hat, wollen, einen gekauft. Aber das ist halt etwas, wo leider ein bisschen unspektakulär ist, so, ein bisschen unsexy, wie du richtig gesagt hast, so vorstehen und rumschreien. Ich habe auch überlegt, ich habe gerade kürzlich mit jemandem geredet, so die ganze Lindemann-Affäre, warum sind die jetzt immer noch, werden die eigentlich eher erfolgreicher sogar?
Ja.
Weil ich glaube, dass ganz viele kleine Würstchen daheim sitzen und sagen, der holt sich, ich will mir das auch holen. Ich meine, das ist so das Berlusconi-Ding, oder? Die Berlusconi können tun wie Sau. Und die italienischen Männer haben insgeheim immer gefunden, ich werde die auch alle ficken und er macht es. Also, und das ist so etwas, das rausschreien, wie du es vorhin gesagt hast, und jeder, der daheim ein bisschen die Pfust im Sack macht, findet ein bisschen, der macht es wenigstens und so. Das wäre vielleicht sexier und das andere ist ein bisschen unspektakulär.
Aber es interessiert mich gar nicht.
Ich weiss,
ich habe gar keine Lust auf das.
Ich weiss es, aber also. Nicola, ich frage mich einfach, Das verstehe ich, weißt, und ich bin selber, ich kann es mega nachspüren, weil ich bin selber oft, dass ich merke, ich müsste jetzt ein bisschen meinen Wert zuwiderlaufen oder etwas machen, weil es die Leute besser verstehen und ich mache es anders. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das oft Aufträge gekostet. Oder ich meine, dass ich bei Watson weg bin, ist genau der Grund. Ich durfte nicht mehr über Politik schreiben, dann habe ich gesagt, fickt euch. Also Politik gehört zum Leben und wenn ich das nicht mehr darf, gehe ich. Wo mein einziges fixes Einkommen war zu dieser Zeit. Weißt, ich habe zwischen Entscheidungen getroffen, wo ich sehr wertefest war, wo mich hohe Konsequenzen getroffen haben. Ja. Und ich frage mich einfach jetzt bei dir, könnte es passieren, dass du in Schönheit stirbst, weil du sagst, das bin ich nicht, das mache ich nicht und man dich darum nicht zu wenig hört und du dann nicht in die Position kommst, wo du, wenn du das ausleben könntest, eigentlich eine geile Rolle einnehmen und die auch würdest füllen, da bin ich überzeugt. Wo ist dort, ich glaube, du wirst müssen einen Kompromiss machen, dass du sagst, das entspricht nicht meinem innersten Ich, aber damit die Leute mich, ich spüre einfach das Unfassbare, schwebt über dem Ganzen und die Menschen, die wollen, weißt, es gibt so Schubladen und auch die, die sagen, es gibt keine Schubladen. Doch, wir müssen ja Menschen relativ rasch in eine Schublade tun, dass wir Entscheidungen treffen können. Und dies nicht können eingeteilt werden, was ich eine grosse Stärke von dir finde, könnt ihr zum Handicap werden in dem hinein. Und das fände ich eigentlich sehr schade.
Aber glaubst du nicht auch, dass es eine Stärke sein kann?
Doch! Also,
dass doch, es sogar für eine Wahl kann eine Stärke sein kann. In dem ultrakritischen NZZ am Sonntag Porträt von mir ist gestanden, ich sehe kein Politiker. So, okay, fair, dann bin ich halt kein Politiker, aber ich habe glaub, gewisse Fähigkeiten, hoffentlich, die man kann brauchen dort. Ja. Und vielleicht wählen die Leute mal gerne auch keinen Politiker. Also weißt du, du musst ja nicht einfach dem Schema X entsprechen, um dort hinzukommen.
Aber wie viele Leute haben die Zeit, sich so eingehend mit dir zu beschäftigen, dass sie die Diversität können wahrnehmen können?
Also es gibt ja diverse, immer wieder sehe ich irgendwelche Namen, sehe ich irgendwelche Namen in Zeitung oder Fernsehen oder so, dann heisst sie der Nationalrat oder Nationalrätin. Ich habe den Namen noch nie gehört. Also es gibt 246 Leute im Bundeshaus, die im Ständerat kennt man vielleicht noch ein bisschen eher.
Yeah.
Und im Nationalrat gibt es so viele unbekannte Leute. Und es ist ja letztlich auch eine Listenwahl. Also man muss ja nie nicht von Hand anschreiben, Nicola Forster, wie man das im Ständerat müsste machen, sondern man kann einfach die Liste rein tun. Also, und ich glaube, sehr viele Leute oder die meisten Leute, die irgendwie in einer Liste auf dem ersten Platz hinter den bisherigen sind, kennt man nicht so gut wie dich.
Yeah.
Und eben dich kennt man, von dir weiss man Europa, also von dir weiss man relativ viel, aber man misst dich, habe ich das Gefühl, durch deine Bekanntheit ein bisschen anders als andere Politiker in deinem Karrierestatus. Yeah. So. Yeah. Yeah. Darum glaube ich nicht, ist das ein Handicap, sondern man hat irgendwelche Ansprüche, die gar nicht dort auch nicht passen. Du bist jetzt ein Bundesratskandidat.
Ja.
Also noch nicht.
So, zum Glück nicht.
Ja, genau. Noch nicht.
Du wolltest schon, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Am Ende vom Tag.
Ja.
Willst du schon im Bundesrat?
Nein.
Das glaube ich dir nicht.
Aber das glaube ich niemandem, der das
sagt. Ich sage es jetzt.
Aha.
Und es kann sein, dass sich das wieder ändert. Im Moment habe ich wirklich das Gefühl, das wäre nicht der Ort, wo ich meine Stärken einbringen kann. Also ich meine, ich kenne Leute aus dem Bundesrat und wenn du siehst, was die für eine Agenda haben, die ist nur fremdbestimmt. Also jegliche Kreativität fehlt dort eigentlich. Kann ich
mit dem Laptop ins Kaffee hocken?
Nein, ich meine, wo komme ich denn an als Hipster? Oder ich meine, das nervt mich auch, dass ich immer als Hipster beschrieben werde. Ja. So, come on, irgendwie, okay, ich habe gerne ein schönes Hemd an. Ist das irgendwie Todsünde? Also so, keine Ahnung. Oder ich habe eine Fliege an. Ja, okay. Also wie wenn in Zürich alle urbanen Hipster mit Flügen rumlaufen. Ich habe noch nie einen gesehen.
Nein, du bist der Guru von den Hipster. So, sie sind die ganze...
Du wohnst halt so ein bisschen im Hipster-Quartier und du trinkst deinen Cappuccino im Hipster-Kaffee und schaffst
dort also eigentlich hat er einen Espresso getrunken vorhin. Aber wenn du es missest, wo kann ich am kreativsten sein? Ich habe eben immer das Gefühl, sobald man wirklich aktiv in der Politik ist, wird der Spielraum eigentlich viel enger. Mhm. Und wenn man nach der Politik ist, wie du sie ja jetzt bis jetzt bist, an der Seitenlinie, hast du viel mehr Freiheiten.
Ja, mega gut.
Also du wirst eigentlich jetzt schon, wenn du jetzt gewählt würdest du schon müssen gewissen Spielraum abgeben.
Aber du hast dafür Verantwortung. Mhm. Also was mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat in den letzten 10 Jahren, ist immer gewesen, dass man so gute Ideen erarbeitet hat und dann so reingespielt hat, so machet ihr mal. Hey, ich habe da eine gute Idee, aber ich kann sie halt nicht selber umsetzen.
Das war die Operation Libero, glaube ich, die Idee gewesen, schlussendlich.
Ja, vor allem bei Voraus.
Okay.
So als Think Tank oder versuchst du zu sagen, hey, eigentlich sollte man es doch so machen, aber ja, wir sind halt
ich meine, dass man es
nachher
reinbringt. Das war die Operation Libero die Idee gewesen, dass man ins System hineingeht.
Noch mehr. Aber ich hatte dann irgendwann so den Moment, wo ich gesagt habe, hey, look, wenn man schon Ideen hat und wenn man das Netzwerk hat und wenn man Zugang hat und so, dann sollte man doch auch probieren, um es umzusetzen. Mhm. Also weißt, vielleicht sind ja die Ideen gar nicht so gut. Also ich meine, muss man sich auch immer bewusst sein. Und irgendwie so ein bisschen der Reality-Check, der passiert halt dann doch im Parlament.
Okay,
oder? Ja, und darum, dort glaube ich, ich habe jetzt irgendwie Aufbauarbeit gemacht, die sich lohnen würde, um das noch im Parlament auch umzusetzen. Aber hey, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht gewählt werde. Also ich, im Unterschied zu anderen, die wirklich also halt gestartet haben in der Schulbehörde und dann in den Gemeinderat gekommen sind und
mit
dann in den Kantonsrat.
Ziel
und so. Das ist ein logischer Weg. Mhm. Ich habe nicht einen logischen Weg. Es muss nicht, bei mir muss es nicht so sein, dass ich irgendwann in meinem Leben Nationalrat bin. Ich fände es mega schön. Ich habe das Gefühl, ich könnte eben so zwischen verschiedenen Parteien vermitteln, ich könnte kreativ neue Ideen einbringen. Ich glaube, ich habe ein kleines Talent dafür.
Also
das wäre schön.
Du hast, also jetzt muss ich nicht anfangen, so Ideen. In der 50. Minute musst du nicht anfangen, tief zu stehen. Das fände ich jetzt seltsam.
Ja, also ich fände es schön, um es zu machen. Ich würde es gerne machen.
Du hast definitiv ein Talent dafür.
Aber es ist nicht der Weltuntergang, wenn es nie klappt. Und ich glaube, du kannst dein ganzes Leben, wie du eingestiegen bist, Simon, du kannst dein ganzes Leben fast Nationalrat sein. Es kann sehr gut sein, dass ich das mal wieder mit 1000 Stimmen Abstand knapp nicht gewählt werde. Fair. Und ich meine, am Schluss kommst du, wenn bisherige wieder antreten, kommst du nur rein, wenn du zweimal auf die Liste geschrieben wirst, wenn du auf die Liste geschrieben wirst von Leuten, die eigentlich andere Parteien wählen. Oder wenn jemand sagt, hey, ich bin SP-Wählerin, aber hey, der mit den Flügen und den wilden Haaren, der ist im Fall schon noch cool. Also der schreibe ich jetzt zweimal drauf. Ich weiß
genau
nicht, ob sie jetzt bewählt.
Ja, alles gut. Alles
ja,
gut.
Nein, weißt du, bei mir greift das psychologische Ding, ich weiss den Namen nicht, aber dort, wo man schon investiert hat, dort investiert man noch mehr, weil man ja sonst das Investment verliert. Also für die 80 Stutz von dieser Flüge würde ich sicher deinen Namen draufschreiben, weil sonst habe ich die 80 Stutz definitiv
kein
verloren.
Kein Return on Investment.
Ja, genau. Ich muss den ROI immer im Auge halten.
Man hört, wir haben schon Minute 55 jetzt überschritten. Ich habe noch zwei kurze Fragen und nachher wäre ich durch. Ihr könnt nachher weiterschwätzen, aber ich ziehe mich dann so schnell.
Das ist
ich bin dann nachher
auch nicht mehr, wenn ich warm werde.
Ja, und wir haben auch irgendwie, ich weiss nicht, was eure Agenda sonst noch ist, aber dass wir
ja,
da nicht fest beachten.
Ich weiss. Ich
habe jetzt mehr auf den Nikola gezeigt, der hat irgendwie
Termine und
solche Sachen. Ich bin
ja
eigentlich
natürlich
immer noch so ein bisschen in der Ferien.
Im Sabbatical.
So Hobby-Intro. Nein, also meine Frage, du hast gesagt, eben irgendwie, man muss zweimal drauf geschrieben werden und panaschiert und kumuliert und alles so.
Wieso muss
was ist denn das, um etwas Bisheriges zu überholen? Was ist deine Prognose oder deine Einschätzung, zu wie viel Prozent wirst du gewählt?
30%.
Okay.
Ja.
Also bin ich sogar optimistischer. Ich schätze 50%. Ich glaube, du wirst jetzt nicht gewählt, vielleicht sage ich 45% und wirst aber in den nächsten zwei Jahren anrutschen, weil jemand zurückkommt.
Also ich meine, es gibt bei uns die Situation, du hast noch, also bei uns ist noch Diana Moser, die für den Ständerat kandidiert. Und wenn ich jetzt wieder auf den ersten Satzplatz würde kommen, wenn ich jetzt ja schon gewesen bin, wo ich eigentlich jederzeit hätte können anrutschen, wenn jemand zurückgetreten wäre, das mal gibt es wie mehr so Optionen, oder? Also dass Diana Moser gewählt wird in den Ständerat, das ist wie eine Option. Danach kann eine Person nachrutschen. Nachher kann es auch sein, ich meine, bei Regierungsratswahlen oder im Kanton Zürich. Wir sind offensichtlich mit 14%, ja, ist absurd, dass wir keinen Regierungsrat haben bis jetzt. Es sind nochmal alle angetreten, die meisten sind über 70. Nein, ist jetzt ein bisschen fies. Aber also, dass die GLP irgendwann dort einen Sitz macht, ist wahrscheinlich. Und dass dort Nationalrätinnen und Nationalräte antreten auch. Also von dem her ist es durchaus eine Option, dann während der Legislatur auch nachzurutschen. Also ich glaube, ja, die Möglichkeit gibt es.
Also
von dem her ist
die Wahl
nicht das Einzige. Also
Wahltermin im Oktober, glaubst du, zu 30% wirst gewählt, aber Ende Legislatur bist du zu 90% drin.
Nein, es ist, also wenn ich etwas gelernt habe in der Politik, ist es, dass extrem unvorhersehbar ist. Und bei mir ist zum Beispiel das letzte Mal, oder irgendwie, wenn du so knapp nicht gewählt wirst, dann denke ich so, ah, scheisse, irgendwie, ich hätte noch müssen, das Plakat und dort irgendwas. Ich habe kein einziges Plakat aufgehängt das letzte Mal. Kein einziges. Mhm. Ich habe einfach keinen Stutz gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das lohnt sich nicht, um da irgendwie investieren, weil ich komme eh nicht rein.
Die 100 Millionen helfen dir nicht?
Nein, definitiv nicht. Da habe ich keinen Zugang zu dem Geld. Und von dem her habe ich dort wie dann gedacht, ja, super, hätte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr investiert, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber dann zwei Wochen später hat meine Partnerin eine Zusage bekommen, um in Côte d'Ivoire Elfenbeinküste einen super spannenden Job haben. Nachher ist Corona gekommen. Ich bin mega froh gewesen, bin ich nicht als Nationalrat während Corona irgendwie in diesen Kabäuschen mit diesen Plexiglas-Scheiben. Ich habe das Gefühl, ich hätte meine Talente überhaupt nicht können einsetzen können. Ja. Gleichzeitig konnte ich dann aber mit ihr können in der Elfenbeinküste Zeit verbringen. Während Corona,
bin ich viel
dort gewesen.
Ah,
und also weißt du, so, keine Ahnung, zwei Wochen später kehrt sich dein Leben.
Ja, es geht
und plötzlich
alles
so schnell, es ist so spannend, das andere. Ja. Und so. Ja. Also weißt, von dem her irgendwie, ja, vielleicht gibt es Chancen, dass ich irgendwann nachrutsche, vielleicht nicht.
Hey, erzählst du noch geschwind zwei Sätze, wie es ist, während Corona an der Elfenbeinküste zu sein?
Sehr straub. Also ich hatte das Glück, dass ich auch können reisen während dieser Zeit. Das ist auch einfach, wenn Leute von der Schweiz geschickt werden, wie jetzt meine Partnerin, dann schaut die Schweiz auch, dass quasi die Familie kann dabei sein.
Also sie ist im Staatsdienst.
Ja, also sie hat so bei einer internationalen Organisation dort gearbeitet, aber von der Schweiz aus geschickt. Und es war schon extrem spannend gewesen, weil Corona war eine weltweite Sache gewesen, aber gleichzeitig,
also wenn
immer noch. Mhm. Aber wenn du in Westafrika bist, wo es halt Malaria gibt, es gibt Dengue, es gibt Zikuya-Fieber. Es gibt x Todesursachen, also um es ganz, ganz brutal zu sagen, wo die Leute einfach sagen, ja, schau, wir haben grössere Probleme und jetzt da nochmal eine Krankheit, ja, okay.
Ach, das beeindruckt
aber
die nicht gleich.
Das ist, ja.
Spannend, macht Sinn.
Und du hast das Leben dort, dann ist einfach viel mehr verrissen als bei uns. Also du hast weniger die Situationen, dass du irgendwie in einer Sitzung bist oder so, oder in einem kleinen Zimmer, wo sich die Leute anstecken. Also du bist eigentlich meistens verrissen und jetzt bei uns ist es so gewesen, dass wir dann einfach halt, also ich habe super gut können von zuhause aus arbeiten dort. Ich habe alle Sachen, oder ich habe keine öffentlichen Aufträge in dieser Zeit natürlich in der Schweiz, dann habe ich eigentlich alles können von dort aus im Homeoffice, im afrikanischen Homeoffice machen. Mhm. Das war völlig absurd gewesen zum Teil. Ich habe eigentlich lauter Schweizer Projekt gemacht und bin dann wie so über Mittag schnell auf Afrika gehen, zum Mittagessen, ja, also, zum so sagen. Und dann tauchst du wieder irgendwie die Schweizer Sachen ein, aber bist doch in einem ganz anderen Kontext, hast eine ganz andere Realität. Ja, also mir hat das sehr viel gebracht und ist super schön gewesen. Aber also natürlich in einer sehr schwierigen Situation für die ganze Welt. Also ist ja, ja, aber und es ist natürlich auch gut gewesen, dass ich auch mit meiner Freundin dort sein konnte. Also irgendwie während Corona auf anderen Kontinenten zu sein, wäre nicht so lustig gewesen. Ja.
Ja, als Schlusswort, du willst Schluss machen?
Ich habe noch meine zweite Frage von vorher. Die muss ich nämlich noch stellen. Und du hast schon fast angesprochen. Wie gross ist dein Wahlkampfbudget dieses Jahr?
Ich strebe 75'000 Franken an. Das ist mega ambitioniert. Im Moment bin ich etwa bei 45. Was sicher unterdurchschnittlich ist. Aber ich versuche jetzt nochmal alles zu mehr bekommen, weil ich bin so nah dran. Es lohnt sich zu investieren. Also es wäre dumm, wenn ich es jetzt nicht so richtig würde versuchen.
Wie viel zahlst du aus der eigenen Tasche?
Wahrscheinlich etwa 10'000.
Ja, und der Rest sind Spenden.
Ja. Und mein Problem ist ein bisschen, dass die Krise von der SGG im Frühling vor allem hat mich recht abgehalten vom Wahlkampf. Also ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, all das Zeug aufzugleisen und darum bin ich jetzt ultra spät dran. Oder der André Silberschmidt hat seine 250'000 oder so schon in den letzten paar Jahren zusammengesucht. Und jetzt insbesondere im Frühjahr. Und das habe ich nicht. Oder ich bin jetzt einfach last minute dran, aber ich versuche es. Und ja, wäre schön, wenn es klappen würde.
Du darfst jetzt noch Werbung machen, wo man dich unterstützen darf. Du musst den Kanal nutzen, wenn viele Zuhörer kommen. Wenn man dich, wo kann man dich wie unterstützen? Wo
also
kann man dir
findet mich auf allen Social Media und natürlich meine Webseite nicolaforster.ch. Und ja, wenn ihr einen weltoffenen Kopf wollt im Parlament, dann ist eure Stimme sicher nicht falsch bei mir. Zweimal.
Und euer Geld auch nicht. Wenn
euer jetzt Geld auch, habe. Das brauche ich auch.
Ich will das sagen. Ich meine, mit der Stimme können wir unsere Miete und unseren Wahlkampf nicht zahlen.
So. Ja.
Genau.
Sehr gut. Also, Kaffee, du kommst jetzt noch dein Buch signiert über.
Yes.
Und hast du noch ein Schlusswort im Kopf?
Ja, ich habe ein Schlusswort im Kopf. Ich habe so gemerkt, du bist eigentlich ein Mann, der einen recht breiten Spagat machen kann. Ich habe jetzt gerade wieder gedacht, bevor du von Afrika geredet hast, wo du gesagt hast, da bin ich in Sitzungen gewesen, eigentlich in der Schweiz, da bin ich geschwind auf Afrika, gehe zum Mittagessen und wieder zurück. Ich glaube, das macht dich sehr aus und die Leute müssen aushalten, dass sie das vielleicht nicht ganz erfassen können. Aber ich finde, genau das wäre eigentlich deine, also das ist deine Kernkompetenz, dass du sehr breit im Spagat zwischen ihnen auch, ich merke auch, mit ihrer Europapolitik und dann der Rütli-Wiese, also aber auch ein bisschen widersprüchlich kannst du dastehen, aber eben gleich konsistent. Und das habe ich jetzt in diesem Gespräch eigentlich recht schön so, hat mir gut gefallen. Das habe ich jetzt mehr so, also ich spüre dich jetzt noch besser als vorher.
Schön, das freut mich.
Und habe dein Profil noch schärfer jetzt herausgefunden und habe gemerkt, dass der Simon einen unhuren krassen, reissenden, beissenden Wadenbeisserhund ist.
Nein, also jetzt übertreibst
du ja, maßlos. Das ist ja das erste Politikgespräch, das ich mit dir
ja, genau. Ja, als Journalist in dieser Runde habe ich auch ein bisschen,
glaube
ich,
Aufgabe.
Das ist natürlich eine andere Rolle.
Du bist nicht nur für die Unterhaltung.
Nein, wenn ich im Podcast schon auch, dann können wir ein bisschen Feriengespräche plaudern und
ich
so. Alles tipptopp, auch gut.
Ich finde die Rolle super, mir gefällt die.
Wunderbar. Ja, mich nimmt es wunder, wie die anderen Gespräche werden. Vielen Dank
Darf fürs Zuhören. Darf ich noch dabei
sein? Du darfst natürlich dabei sein. Du musst dabei sein. Der Nikola ist nicht mehr eingeladen.
Das ist okay. Ich will nicht auch für die FDP reden und für die SVP. Ja,
ja genau. Das machen dann die anderen. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Danke vielmals. Tschüss.